Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Ja, und werter Daniel, wir sind angekommen bei Folge 459. Hm. 459. Na, sind wir wirklich bei 459? Sind wir nicht schon bei 460?
Nee, 459. Du bist nur verwirrt, weil du jetzt die geraden Zahlen hast.
Ah ja.
Das Schöne an der 459 ist, dass die 4 und die 5 ja addiert die 9 ergeben.
Sehr gut.
Nicht schlecht. Du hast jetzt aber länger überlegt.
Ja, ich habe es mal vor meinem inneren Auge vorstellen müssen und dann habe ich es zusammen. Deswegen bin ich so schlecht in Mathe, weil ja. Ich muss es immer übersetzen in Bildliches und dann, ja. Sehr gut. Also 459. 458, über was sprachen wir?
Du hast die Geschichte oder eine Geschichte des künstlichen Lichts erzählt und wie wir die Nacht zum Tag gemacht haben.
Schöne Zusammenfassung, Daniel. Genau das habe ich getan. Einiges schönes Feedback erhalten, aber you know the drill. Das landet dann eben im nächsten Feedgag. Im nächsten Feedgag. Der letzte ist ja gerade rausgekommen, aber wie soll ich sagen? Nach dem Feedgag ist vor dem Feedgag.
Ja, sehr gut. Eine sehr schöne Folge geworden, Richard.
Danke dir.
Ein super Thema. Denn manchmal, weißt du, es gibt so Themen, wo man sich denkt, hätte ich auch drauf kommen können.
Achso, ich habe gedacht, du sagst jetzt, ja, Richard, es gibt so Themen, die sind einfach fad. Ja? Da denke ich mir also, was mache ich in der Zwischenzeit, wenn ich mir das anhören muss?
Nee, weißt du warum? Weil es gibt so, wir hatten ja manchmal so dieses Motto, wir haben das auch bei der Kolumne, bei Spektrum, die wir haben, so, wie ist die Welt geworden zu der, die wir heute kennen?
Ja.
Und da ist das ein perfektes Thema.
Das stimmt.
So ein Thema gibt es heute nicht.
Schöne Überleitung. Dann gehen wir doch gleich über in das Thema dieser Folge, weil es ist ja deine Aufgabe heute, mir eine Geschichte zu erzählen, sodass ich mich zurücklehnen kann und einfach nur hören, hin und wieder was einwerfen.
Siehst du deine Rolle darin? Beschränkt, sehr gut. Richard, im November 1807 bereitet sich der portugiesische Königshof mit dem gesamten Hofstaat auf eine Flucht vor. Ein Tross von 700 Kutschen mit mehreren tausend Menschen macht sich auf den Weg zum Hafen. Innerhalb von 3 Tagen haben sie hastig alles zusammengepackt, was sie mitnehmen können. Darunter eine wertvolle Kunstsammlung, das Staatsarchiv und die königliche Schatzkammer. Es regnet, die Straßen sind aufgeweicht und in der Hektik müssen sie zahlreiche Koffer und Silber zurücklassen. Geschützt durch Schiffe der Royal Navy und 7000 britischen Soldaten machen sie sich auf den Weg in eine der portugiesischen Kolonien. Nämlich in das Vizekönigreich Brasilien und in eine ungewisse Zukunft. Es ist nämlich unklar, ob die Herrscherfamilie der Braganza jemals wieder den portugiesischen Thron besteigen wird. Auf überfüllten Schiffen flieht die gesamte Elite des Landes, also zahlreiche Adelsfamilien und auch die hohen Beamten. Es gibt Schätzungen, dass bis zu 15.000 Menschen auf diesen Schiffen waren. Die Bevölkerung weist der Prinzregent Johann bzw. João an, sich den herannahenden Soldaten nicht zu widersetzen. In der Kutsche soll die Königin Maria die Erste gesagt haben, und ich habe dieses Zitat von ihr auf Portugiesisch, und da ich selber nicht Portugiesisch kann, habe ich jemanden gebeten, es einzusprechen, und zwar den Andreas Loff, unseren Podcast-Kollegen.
Aha.
Und da er gesagt hat, er kann zwar ein bisschen Portugiesisch, aber er hätte eine Lösung, wie es noch besser ist, und zwar hat er die KI gebeten, es zu machen, oder die KI instruiert, es zu machen. Und deshalb hören wir jetzt den Satz, was die Königin Maria die Erste in der Kutsche angeblich gesagt hat.
Não vão tão depressa. Eles vão pensar que estamos a fugir.
Also sie soll gesagt haben, nicht so schnell, sonst glauben die Leute noch, wir fliehen.
Okay.
Wenige Tage nach ihrer Abreise erreichen dann auch die feindlichen Truppen Lissabon und nehmen die portugiesische Hauptstadt ein. Und die Invasionsarmee, vor der die portugiesische Königsfamilie geflohen ist, die wird von Napoleon geschickt, weil sie sich nicht an der Kontinentalsperre gegen England beteiligt haben. Und so haben sie letztlich die Wahl, entweder sich gegen Frankreich zu stellen und von Napoleon angegriffen zu werden oder sich gegen England zu stellen und im Zweifel die Kolonien zu verlieren, weil England eben die überlegene Seemacht war. Mhm. Und die Herrscherfamilie flieht daher und richtet in einer ihrer Kolonien eine Exilregierung ein, und zwar in Brasilien. Und das ist ein Novum. Das ist das erste Mal in der Kolonialgeschichte, dass eine europäische Kolonialmacht ihre Machtzentrale in die neue Welt verlagert. Wenig später ist Brasilien kein Vizekönigreich mehr, sondern wird gleichberechtigtes Königreich neben Portugal. Und auch nachdem Napoleon besiegt und die Besetzung in Lissabon vorbei ist, verlegen die Braganza ihren Thron nicht gleich wieder nach Portugal, sondern bleiben in Brasilien, das kurz darauf sogar unabhängig und zu einem eigenen Kaiserreich wird. Maßgeblichen Anteil daran hat eine Frau, um die es in dieser Folge gehen wird.
Aha.
Und Richard, weißt du, wen ich meine?
Nein.
Sehr gut.
Also, wenn du mich so fragst.
Hast du die brasilianische Flagge zufällig vor Augen? Weißt du, welche Farben dort zu sehen sind?
Grün und Gelb.
Richtig, eine gelbe Raute auf grünem Hintergrund. Der dunkelblaue Kreis mit den Sternen und dem Spruchband Orde e Progresso, also Ordnung und Fortschritt, die kommen erst später, also erst beim Sturz des Kaiserreichs dazu, zur Gründung der Republik. Dieser Kreis zeigt nämlich den Sternenhimmel über Rio de Janeiro am Tag der Proklamation der Republik.
Oh.
Mir geht's aber jetzt um die gelbe Raute auf grünem Hintergrund. Grün steht für das Haus Braganza, also die portugiesische Herrscherfamilie. Und das Gelb, hast du eine Idee, wofür das Gelb steht?
Nein.
Die Farbe steht ebenfalls für ein Fürstengeschlecht.
Okay.
Die Habsburger.
Die Habsburger. Gelb.
Interessant, gell? Also mich hat das nämlich ehrlich gesagt auch überrascht, weil ich die Habsburger ja, da hat man eher rot-weiß-rot im Kopf.
Ja. Das Ding ist halt, ich bin grundsätzlich, was Heraldik angeht, jetzt nicht so bewandert.
Ja.
Was ich allerdings, weil du von Gelb sprichst, ist nicht so, dass in der Heraldik, so beim Blasonieren, das Gelb immer Gold ist.
Das kann gut sein, ja.
Hm.
Es ist jedenfalls so, dass Gelb eine sehr lange Tradition hat bei den Habsburgern. Also schon im ältesten Stammwappen im 14. Jahrhundert kommt es vor. Und es gibt auch tatsächlich den Ausdruck Habsburger Gelb. Habsburger Gelb bezieht sich auf die Fassadenfarbe der Habsburger Prunkbauten. Am bekanntesten wahrscheinlich Schloss Schönbrunn in Goldocker. Und es wird auch als Schönbrunner Gelb bezeichnet. Und Kaiser Josef II. Hat nämlich angeordnet, dass alle Fassaden ihrer Bauwerke in diesem Ockerton gestrichen sein sollten. Und deshalb wird dieses Gelb auch so zum Markenzeichen der Habsburger.
Ach, schau an. Ich meine, ich kenne natürlich diese Farbe, weil die ist ja überall hier.
Ja, genau, ist überall.
aber mir war nicht bewusst, dass das kaiserlich ist und dazu auch noch angeordnet wurde.
Ja, genau. Das wusste ich auch nicht. Und deshalb gilt eben so Gelb auch oder dieses Ocker eben so ein Stück weit als Markenzeichen der Habsburger.
Schau, schon wieder was gelernt über die Welt, in der ich lebe.
Also Gelb und Grün verbindet also symbolisch jetzt die Braganza und die Habsburger in der brasilianischen Flagge, so wie heute eben das noch zu sehen ist. Richard, wir sprechen heute über die erste Kaiserin Brasiliens, Erzherzogin Leopoldine. Auch bekannt als Maria Leopoldine von Österreich oder Leopoldine von Habsburg. Und weißt du was über sie? Und weißt du, wie es dazu kommt, dass Brasilien unabhängig wird von Portugal, aber das Herrscherhaus in beiden Staaten an der Macht bleibt?
Keine Ahnung.
Sehr gut.
Ich habe literally keine Ahnung.
Beste Voraussetzungen für diese Folge, denn darum geht's jetzt.
Sehr gut.
Zunächst mal zur Ausgangslage. Seit 1777 regiert mit Königin Maria I. die erste Frau auf dem portugiesischen Thron.
Das weiß ich. Weil das ist ja quasi so das Ende meiner Folge über das Erdbeben in Lissabon.
Sehr gut. Das wäre nämlich jetzt das Nächste gewesen, von dem ich dir erzählt hätte. Von ihrem Vater hast du nämlich schon mal erzählt. Das ist nämlich José oder Josef der Erste.
Und unter ihr wird ja dann auch der Architekt des neuen Portugal quasi abgesetzt.
Sehr gut. Marquês de Pombal.
Genau.
Sehr gut. Um das vielleicht noch einzuordnen, also das ist die Folge 427 über das große Erdbeben von Lissabon 1755. Und es ist so, dass der Josef I., also der José, der übergibt die Macht in dieser Zeit an den Marquês de Pombal. Und das ist die Phase, in der die Maria aufwächst. Und weil der José keine Söhne hat, ist absehbar, dass Maria die Thronfolge übernehmen wird. Weshalb sie auch mit dem Bruder des Königs verheiratet wird, also ihrem Onkel, der ansonsten auch der Nächste in der Thronfolge gewesen wäre. Und eine ihrer ersten Amtshandlungen ist dann, dass sie den ihr verhassten Marquês de Pombal entlässt. Der muss dann den Rest seines Lebens in Hausarrest verbringen. Allerdings, ab Ende der 1780er Jahre ist sie nicht mehr in der Lage zu regieren. Ihr geistiger Zustand verschlechtert sich zunehmend und so übernimmt ihr Sohn João als Prinzregent die Regierung. Der wird dann später auch als Johann der VI. König. Und seinen designierten Nachfolger gab es auch schon, nämlich sein Sohn Pedro, also eingedeutscht Peter. Der ist 9, als sie nach Brasilien fliehen. Also die Herrscherfamilie kommt Anfang 1808 in Brasilien an. Mit dabei sind die Königin Maria, die aber nicht mehr regiert, sondern der Prinzregent João, ihr Sohn. Und der hat wiederum seinen Sohn auch schon dabei. Der ist jetzt also 9, der Pedro. Während die also in Brasilien ankommen, werden die französischen Truppen durch einen alten Bekannten dieses Podcasts erstmal wieder aus Lissabon vertrieben. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Alter Bekannter dieses Podcasts.
Genau.
Aus Lissabon.
Der gegen Napoleon kämpft. Einer der großen Feldherren gegen Napoleon.
Wellington?
Richtig, Arthur Wellesley. Der Duke of Wellington, der ist eigentlich so der große Feldherr gegen Napoleon auf der Iberischen Halbinsel. Weil das war eben jetzt der Teil des Versuchs von Napoleon, die gesamte Iberische Halbinsel zu erobern. Und daher bleibt es auch nicht bei diesem einen Vorstoß, Portugal zu erobern. In den nächsten Jahren marschierten immer wieder französische Soldaten Richtung Lissabon, die jedes Mal von britisch-portugiesischen Truppen unter dem Befehl von Wellington zurückgeschlagen werden. 1811 ziehen sich dann die Franzosen endgültig aus Portugal zurück. Und das wäre jetzt ja der Moment, wo man vermuten würde, dass der Prinzregent João den Hof wieder nach Lissabon holt. Aber das passiert nicht. João regiert sein Königreich weiterhin von der Kolonie aus, also die Residenz ist in Rio de Janeiro. Stattdessen wird der Mann hinter Wellington. Wellington zieht nämlich jetzt weiter nach Spanien, um gegen Napoleon zu kämpfen. Und der Mann hinter Wellington wird jetzt zum de facto Herrscher. Ein gewisser William Beresford. Der ist Befehlshaber der britischen Truppen in Portugal und ab 1811 im Grunde Militärdiktator in Portugal. Was macht jetzt João, nachdem Napoleon endgültig besiegt ist und am Wiener Kongress 1815 die politischen Verhältnisse in Europa neu sortiert werden?
Also ich würde sagen, er bleibt weiterhin in Brasilien, oder?
Ja, richtig. Er macht jetzt Brasilien von einer Kolonie zu einem formal gleichberechtigten Teil des Königreichs und schafft das Vereinigte Königreich von Portugal, Brasilien und den Algarven.
Er schafft so sein Österreich-Ungarn.
Ja, ganz genau. Das ist wirklich so eine Doppelmonarchie. Mit der Hauptstadt aber Rio de Janeiro, nicht Lissabon.
Aha. Dem muss es sehr gut gefallen haben in Rio de Janeiro, oder?
Wir werden,
ich kann es mir vorstellen, aber...
Wir werden gleich noch darüber sprechen, warum er das macht. Letztendlich ist ein Grund, weil Portugal war durch den Krieg verwüstet und Brasilien wirtschaftlich im Aufwind. Und so bleibt aber jetzt der Beresford, auch nachdem Napoleon keine Gefahr mehr darstellt, in Lissabon. Und dort werden jetzt vor allem unter den Soldaten die Stimmen lauter, die ein Ende der britischen Besatzung fordern. Insbesondere fordern das auch die Briten, also die würden sich selber gerne zurückziehen. Die fordern jetzt also die Rückkehr des Prinzregenten. Und der ist jetzt sogar ab 1816 nach dem Tod seiner Mutter endlich König des Vereinigten Königreichs von Portugal, Brasilien und den Algarven. Und man muss sagen, die Lage in Portugal war katastrophal. Also der Krieg gegen Frankreich hat das Land verwüstet. Die beginnende Industrialisierung ist im Keim erstickt worden und wirtschaftlich waren sie völlig in der Hand Englands. Und anders ist die Situation in Brasilien. Dort haben sie das Land für den Außenhandel geöffnet. Also das müssen sie machen auf Druck Englands. Aber das Land blüht jetzt wirtschaftlich auf, was sie unter anderem dem Sklavenhandel zu verdanken hatten.
Ja.
Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen die Habsburger jetzt ins Spiel? Beziehungsweise eine Habsburgerin. Es ist so, 1816 stößt Clemens Wenzel, Fürst von Metternich, eine Verbindung zwischen dem portugiesischen Thronfolger Dom Pedro, also das ist der, der als Neunjähriger nach Brasilien gekommen ist, der ja jetzt der Thronfolger wird von João, und der Erzherzogin Leopoldine an. König João ist für den Thronfolger auf der Suche nach einer passenden Frau. Kaiser Franz der Erste ist wenig begeistert, aber Metternich setzt sich durch. Erzherzogin Leopoldine ist 1797 in Wien auf die Welt gekommen und war die vierte Tochter von Kaiser Franz I. von Österreich, der letzte Herrscher des Heiligen Römischen Reichs. Und über seine älteste Tochter haben wir schon mal gesprochen. Das ist nämlich die Marie Luise von Österreich. Die ist 5 Jahre älter und weißt du, wen sie heiratet?
Sie heiratet Napoleon.
Richtig. Sie heiratet.
Und hat mit ihm ein Kind.
Richtig.
Ja, okay. Und darüber hast du eine Folge gemacht.
Folge 216. Und zwar ist es so, nach der Niederlage gegen Napoleon 1810 verheiratet Franz I. seine älteste Tochter, die ist 5 Jahre älter als Leopoldine, mit ihrem Erzfeind. Wie und warum deren Sohn Napoleon II. Als Herzog von Reichstadt in Österreich aufwächst, das habe ich eben in dieser Folge 216 erzählt. Aber Marie Luise ist jedenfalls die Lieblingsschwester von Leopoldine. Es ist eine ihrer wichtigsten Bezugspersonen am Hof. Und für die ist diese Hochzeit ein schwerer Schlag. Weil sie hat bereits 2-mal aus Wien flüchten müssen aufgrund französischer Angriffe. Also da geht es den Habsburgern wie der portugiesischen Herrscherfamilie. Nur, dass Napoleon tatsächlich Wien 2-mal einnimmt und dann in Schönbrunn residiert.
Wo er auch mit dem Schachtürken Schach spielt.
Ganz genau. Und Leopoldine kann überhaupt nicht verstehen, wie ihr Vater Marie-Louise dann ihrem Erzfeind, der sie schon zweimal vertrieben hat, zur Frau geben kann. Pedro, Thronfolger in Portugal und Brasilien, wird als recht impulsiv und cholerisch beschrieben. Metternich drängt auf die Hochzeit und ist davon überzeugt, dass Leopoldine ja nur kurzzeitig nach Brasilien muss, weil im Grunde damit zu rechnen ist, dass die Residenz ja wieder nach Portugal verlegen. Eine Fehleinschätzung, wie sich bald zeigen wird. Metternich erhofft sich von dieser Verbindung mehr Einfluss auf Amerika und Portugal erhofft sich einen Rückhalt gegen die englische Dominanz. Jedenfalls im Mai 1817 heiratet sie per Stellvertreter, wie damals üblich, den Pedro und macht sich dann auf den Weg nach Brasilien. Sie fährt aber nicht allein. Also klar, man würde erwarten, dass der Hofstaat mitfährt. Aber es fahren außerdem noch zahlreiche Gelehrte und Forschende mit. Sie ist nämlich nicht nur selber sehr an Physik, Astronomie, Botanik und Mineralogie interessiert. Ihr Vater schenkt ihr zum Beispiel auch mal eine große Mineraliensammlung mit seltenen Gesteinen. Mit ihrer Überfahrt beginnt nämlich die große österreichische Brasilien-Expedition, also eine Forschungsreise zur Erkundung Brasiliens. Und die dauert letztlich bis in die 1830er Jahre, wird auch die Leopoldina-Expedition genannt. Und mit der obersten Leitung war der Staatskanzler beauftragt, Metternich persönlich. Der führende Forscher war der Johann Natterer. Und ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, was er in dieser Zeit alles nach Europa verschiffen lässt, weil es ist echt unglaublich. Unter anderem sind es 12.000 Vögel, 33.000 Insekten, über 1.000 Säugetiere, 1.600 Amphibien, 1.600 Fische, fast 200 menschliche und tierische Schädel und 1.700 Objekte von 60 indigenen Völkern, also wie Schmuck, Waffen, Geräte oder Kleider.
Da glaube ich schon, dass sie ein eigenes naturhistorisches Museum bauen haben müssen dafür.
Ganz genau. Diese Expedition ist der Grundstock für das Museum für Völkerkunde in Wien.
Ah, für Völkerkunde, also das Weltmuseum.
Auch Leopoldine schickt einiges nach Wien, also vor allem Gesteine und Pflanzen, die teilweise im Naturhistorischen Museum zu sehen sind. Die Abfahrt verzögert sich aber, weil es in Brasilien zu Unruhen kam. 1817 bricht in Recife ein Aufstand aus, letztlich eine republikanische Bewegung, die sich auch in anderen brasilianischen Regionen ausbreitet. Es ist ja genau die Zeit von Simón Bolívar und den südamerikanischen Unabhängigkeitskriegen. Und das greift natürlich auch auf Brasilien über. Im August 1817 geht es schließlich los. Von Livorno aus, also in Italien, sind sie 81 Tage auf See, bis sie Anfang November in Rio de Janeiro ankommen und sie ihren Ehemann zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Währenddessen sind zwar die französischen Soldaten wieder weg aus Portugal, aber die Ideen der französischen Revolution, die sind geblieben. Und es bildet sich daher jetzt eine Bewegung, die eine liberale Verfassung für Portugal fordert, also in Portugal. Und die fordern jetzt keineswegs, wie das in Frankreich der Fall war, das Ende der Monarchie, sondern im August 1820 beginnt die sogenannte liberale Revolution, die nicht gegen das Königshaus in Brasilien gerichtet war, sondern gegen die englische Besatzung. Die fordern die Rückkehr des Königs und eine Verfassung. Der Beresford, der reist jetzt nach Brasilien und bittet den König zurückzukommen oder zumindest den Kronprinzen Pedro und Leopoldine nach Lissabon zu schicken. Der König lehnt aber ab. Und als Beresford wieder in Europa ankommt, ist es zu spät. Er wird nicht mehr nach Lissabon reingelassen. Die britischen Soldaten wurden entwaffnet und eine provisorische Regierung eingerichtet. Und ein Jahr später, 1821, wurde eine Verfassung verabschiedet und sie fordern den König ein letztes Mal auf, endgültig aus Brasilien zurückzukehren. Und was macht der João? Widerwillig beugt er sich den Forderungen und kehrt nach Portugal zurück. 14 Jahre lang hat der portugiesische Hof in Rio de Janeiro residiert und jetzt zurück in Lissabon. Im Oktober 1822 schwört er auf die Verfassung. João herrscht also nicht mehr als absolutistischer Herrscher. Schlimmer wiegt aber, dass die Liberalen in Lissabon sich weigern, Brasilien weiterhin als gleichrangigen Teil des Doppelkönigreichs anzuerkennen. Und João hat noch ein schwerwiegendes Problem, nämlich seine Frau Carlota Joaquina und sein jüngerer Sohn Miguel. Die kommen nämlich mit ihm zurück nach Lissabon. Also er lässt seinen Thronfolger Pedro und die Leopoldine zurück und kommt mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn zurück nach Lissabon. Und die beiden, die bekämpfen jetzt die liberale Revolution. Die wollen nämlich wieder absolutistisch regieren und zetteln einen Aufstand an. König João fühlt sich aber der Verfassung verpflichtet, weshalb sein Sohn Miguel, inzwischen ist er Oberbefehlshaber der portugiesischen Streitkräfte, er und die Königin, die lassen den König João gefangen nehmen in seinem Palast und sie wollen ihn dazu zwingen, abzudanken.
Was ich mich hier jetzt frage, ist, warum macht er ihn zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte?
Das hat er sich wahrscheinlich dann auch gefragt. Aber da war es schon zu spät. Aber die Engländer kommen zu Hilfe. Und mit der Hilfe der Engländer schafft es dann also, seinen Sohn ins Exil zu schicken. Und sein Sohn Miguel, der flieht wohin?
Nach Brasilien.
Na, nach Brasilien. Da.
Ach so, er muss ja ins Exil.
Ja.
Also, der flieht nach Frankreich.
Der flieht nach Wien, zu Metternich, wo er sich verstanden
hat. Ach so. Ah, verstehe. Okay.
Also, Miguel sitzt jetzt also bei Metternich. Und wie man jetzt also sieht, alles in allem recht instabile Zeiten in Portugal.
Kann man so sagen, ja.
Und das gilt aber auch für Brasilien. Der Thronfolger Pedro bleibt als Regent mit Leopoldine in Brasilien, weil die beiden kommen eben nicht mit nach Lissabon. Beide sind aber zu dem Zeitpunkt noch politisch total unerfahren, also sind noch in ihren frühen 20ern und müssen jetzt in dieser höchst unübersichtlichen, instabilen Situation irgendwie schauen, dass sie an der Macht bleiben.
Mhm.
Und Pedro soll außerdem mit den Liberalen auch sympathisieren und den Absolutismus ablehnen. Es gibt ein Zitat von Leopoldine, das sie in einem ihrer Briefe schreibt. Da schreibt sie: Mein Mann, Gott helfe uns, er liebt die neuen Ideen. Und es ist jetzt auch so, die liberale Revolution erreicht Brasilien, wo viele eine Verfassung fordern. Und es ist aber gleichzeitig so, dass dort immer noch viele portugiesische Soldaten sind und die begehren auf und randalieren. Und Leopoldine berichtet jetzt ihrem Vater, dass es jeden Tag neue Aufstände geben würde in Brasilien. Und in vielen Regionen in Brasilien bilden sich jetzt eigene Regierungen und das riesige Land droht auseinanderzubrechen.
Also die portugiesischen Soldaten in Brasilien, die begehren auf gegen die Leopoldine und ihren Mann.
Genau, weil aus Lissabon kommt eigentlich die Forderung, dass Brasilien eben kein gleichwertiger Teil des Königreichs mehr sein soll, sondern wieder zur Kolonie werden soll.
Mhm.
Leopoldine und Pedro, die verstehen sich zu dem Zeitpunkt noch gut. Die reiten täglich aus, gehen häufig auf die Jagd. Es kündigt sich aber schon was an. Ich habe ja schon gesagt, der Pedro, der gilt so als recht cholerisch und aufbrausend. Sie schreibt nämlich in einem ihrer Briefe: Ich wäre vollkommen glücklich, hätte ich nicht öfters unter dem Zanken meines heftigen und misstrauischen Gemahls zu leiden. Und da deutet sich schon an, welche Schwierigkeiten auf sie zukommen werden.
Mhm.
Zumal über die Jahre, muss man sagen, sie kommt ja mit ihrem Hofstaat nach Brasilien. Und man muss sich vorstellen, am Anfang sind da natürlich ihre Vertrauten dabei, aber Stück für Stück kehren die wieder zurück. Und nach einiger Zeit oder nach einigen Jahren auch sind immer weniger ihre Vertrauten um sie herum. Und sie wird dadurch Schritt für Schritt am Hof in Brasilien isoliert.
Mhm.
In der Zeit, wo sie sich mit dem Pedro aber noch gut versteht, ist es so, dass sie immer mehr Einfluss auf ihn gewinnt. Vor allem, weil das junge Paar verbindet eine Sorge, nämlich die Sorge oder die Angst vor dem Umsturz. Und er bespricht zum Beispiel sämtliche Regierungsangelegenheiten mit ihr, so auch die nächste schwerwiegende Entscheidung, die sie zu treffen haben. Die Cortes, also das portugiesische Parlament, versucht, die politische Gleichstellung Brasiliens wieder rückgängig zu machen. Und Pedro, der schwankt, der weiß nicht genau, wie er reagieren soll, ist überfordert von der Situation, weil er hat einerseits viele Aufstände, um die es sich kümmern muss, gleichzeitig die rebellierenden portugiesischen Soldaten im Land und dann kommt aus Lissabon auch noch die Forderung, dass sie hier ihren Status wieder verlieren sollten. Und er spielt jetzt also mit dem Gedanken, seinem Vater zu folgen und sich nach Europa abzusetzen. Und genau das verhindert jetzt Leopoldine, die ihn davon überzeugt zu bleiben. Sie macht ihm klar, dass die territoriale Einheit des Landes, dieses riesigen Reichs, nur garantiert ist, wenn sie beide in Brasilien bleiben. Sie schreibt in einem Brief: Der Kronprinz ist entschlossen, aber nicht so sehr, wie ich es mir wünschte. Und deshalb redet sie auf ihn ein und appelliert an sein Pflichtbewusstsein. Und das ist deshalb erstaunlich, weil sie eigentlich sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder zurück nach Europa zu kommen, um endlich mal wieder ihre Familie zu sehen.
Ja.
Aber sie ist eben loyal und pflichtbewusst dem Pedro und dem Königreich Brasilien gegenüber, dass sie so lange auf Pedro einredet, bis er dann schließlich offiziell verkündet, dass er in Brasilien bleiben wird. Es gibt so einen berühmten Ausspruch von ihm: Fico, ich bleibe, ruft er aus. Und jetzt spitzt sich die Situation immer weiter zu, nachdem er eben sich zu Brasilien bekennt. Und deshalb lassen sie jetzt ein englisches Schiff immer im Hafen bereit liegen. Mit dem könnten sie eben jederzeit nach Europa fliehen, falls nötig. Und es war ein englisches Schiff, weil da wussten sie oder konnten sie davon ausgehen, dass die portugiesischen Soldaten es nicht angreifen würden.
Ja.
Jetzt kommt aus Portugal die Forderung, den Sklavenhandel in Brasilien zu beenden. Nicht nur von Portugal kommt diese Forderung, sondern auch offiziell von Österreich, Preußen und Russland. Die schreiben dem König João einen Brief und sie fordern eben auf, dass der Sklavenhandel beendet wird. Der Pedro wird jetzt nach seinem Bekenntnis zu Brasilien aufgefordert, durchs Land zu reisen und sich zu zeigen, um dort eben die unterschiedlichen Aufstände zu besänftigen. Und im August 1822 bricht er deshalb zu einer Reise nach Sao Paulo auf. Und da übergibt er jetzt offiziell die Regierungsgeschäfte an Leopoldine. Mhm. Und kurz nachdem er jetzt aus der Stadt ist, wird die portugiesische Cortes aktiv und kündigt an, die brasilianische Selbstverwaltung nicht zu akzeptieren, und ein portugiesisches Kriegsschiff taucht in der Bucht von Rio auf. Mit der Drohung, sie würden jetzt also portugiesische Soldaten ins Land holen. Mhm. Außerdem bricht in Bahia, in einer Region in Brasilien, ein Aufstand aus. Leopoldine beruft daraufhin den Staatsrat ein, und im Grunde ist damit die Entscheidung getroffen, die Loslösung von Portugal. Brasilien soll unabhängig werden, aber nicht wie in anderen Teilen Südamerikas durch Sturz der Machthaber, sondern in dem Fall durch die Herrschenden selber. Im Grunde genommen wird diese Entscheidung getroffen halt durch Leopoldine und den Staatsrat. Pedro ist eben zu dem Zeitpunkt gar nicht da. Er ist aber natürlich dann der, der das dann offiziell verkündet. Und er lässt sich jetzt also zum Kaiser Brasiliens ernennen. Und die Parole, die er ausruft, ist Unabhängigkeit oder Tod. Brasilien ist damit unabhängig und Pedro ist ja immer noch der designierte König von Portugal, ist jetzt also Pedro der Erste Kaiser von Brasilien und Leopoldine Kaiserin. Hm. 1824 wird eine Verfassung verabschiedet, also die beiden herrschen auch nicht absolutistisch, und auf die Abschaffung des Sklavenhandels konnten sie sich auch nicht einigen. Interessant ist also, es gibt den João, den König von Portugal, es gibt den Pedro, den Kaiser von Brasilien, seinen Sohn, der ja jetzt aber gleichzeitig auch Thronfolger in Portugal ist oder wäre. Und der Pedro, der will es jetzt aber nicht zum Bruch kommen lassen mit seinem Vater, deshalb gibt er ihm offiziell auch den Titel Kaiser von Brasilien, was in der Praxis aber keine Bedeutung hatte. Mhm. Dem João wird auch ein Zitat zugeschrieben, das ich auch einsprechen habe lassen. Er sagt zu dem Pedro angeblich Folgendes:
Pedro, ponha a coroa na cabeça, antes que alguns desses aventureiros o faça.
Also er soll angeblich zu ihm gesagt haben, Pedro, setz dir selbst die Krone aufs Haupt, ehe es irgendein Abenteurer tut. Hm. Weil es ist eben so, zu dem Zeitpunkt machen sich eben ganz viele südamerikanische Staaten unabhängig. Und die Sorge war eben, dass das Reich eben zerbricht und sich dann eben andere zu den Herrschern aufschwingen. Mhm. Umgekehrt wurde dem Pedro jetzt aber auch nicht die Thronfolge in Portugal weggenommen, was ja zunächst mal erstaunlich klingt. Also der Thronfolger macht sich mit einem Teil des Reichs unabhängig und darf trotzdem die Thronfolge im Reich behalten. Aber man darf nicht vergessen, Brasilien war die reichste Kolonie Portugals, unter anderem durch den Sklavenhandel. Und auf diese Weise bleibt wenigstens einer aus dem Haus Braganza an der Macht. Mhm. Und es haben auch nicht alle Provinzen diese Unabhängigkeit anerkannt. Also es dauert bis 1824, bis die letzten Widerstandskämpfer aufgeben. Und zum Thema Sklavenhandel noch. Aus England kam die Nachricht, dass man den unabhängigen Staat Brasilien nur anerkennen würde, wenn sie den Sklavenhandel verbieten würden. Und es war so, dass die ganzen spanisch-amerikanischen Republiken, die zu dem Zeitpunkt geschaffen werden, die haben die Sklaverei abgeschafft. In Brasilien bleibt sie erstmal bestehen. Und die profitieren wirtschaftlich davon erstmal massiv. Also nicht zuletzt, weil sie die Plantagenwirtschaft ausbauen, immer mehr Kaffee verkaufen und eben zahlreiche Gold- und Diamantenminen betreiben. Mhm. Und was glaubst du, welcher Staat hat Brasilien als erster anerkannt?
Die Vereinigten Staaten.
Richtig, 1824. 1825 wird die Unabhängigkeit Brasiliens dann auch von Portugal akzeptiert. Und in der Forschung geht man davon aus, dass es Brasilien ohne die Entscheidung Pedros zu bleiben heute so nicht mehr geben würde, sondern das riesige Land wäre in kleine Einzelstaaten zerfallen. Mhm. Und maßgeblichen Anteil daran hatte vor allem die Habsburgerin Leopoldine, die sich eben loyal verhält, obwohl sie sich persönlich gar nicht mehr wohlfühlt in Brasilien und auch gegen die Interessen ihres Vaters handelt, weil Franz I., der war nicht begeistert, als er davon gehört hat, dass Brasilien jetzt ein eigenes Kaiserreich sein soll. Mhm. Leopoldine schreibt dann auch an zahlreiche Diplomaten Briefe, zum Beispiel auch schreibt sie einen Brief an ihren Vater, wo sie um die Anerkennung Brasiliens bittet. Und wie damals in den Briefen üblich, war das ein wenig kryptisch formuliert. Ich zitiere mal: Jetzt bleibt mir nichts mehr zu wünschen übrig, als dass Sie, wertester Vater, als unser wahrer Freund und Alliierter auftreten. Von mir können Sie, teuerster Vater, überzeugt sein, dass ich stets von Herzen Brasilianerin bleiben werde, denn so gebieten es mir die Pflichten als Gemahlin, Mutter und die Dankbarkeit für ein biederes Volk, welches bereit war, als wir uns von allen Mächtigen verlassen sahen, unsere Stütze zu sein, nicht die größten Opfer und Gefahren scheuend.
Ja, die ist schön in ihre Rolle gewachsen, wenn man so will, oder?
Ja, genau. Also sie kommt als unerfahrene Politikerin dorthin, wächst dann in diese Rolle rein durch diese Gefahr des Umsturzes und wächst eben in diese Rolle als Politikerin, obwohl sie quasi eigentlich sich gar nicht so sehr mit der Sache identifiziert. Also sie Sie sagt zwar, sie ist von Herzen Brasilianerin, aber wie wir jetzt dann gleich sehen werden, fühlt sie sich schon sehr isoliert dort und auch von ihrem Mann verraten.
Mhm.
Nämlich in dem Moment, wo er Kaiser wird, ändert sich die Lage zwischen den beiden. Das ist jetzt übrigens auch der Moment, wo die 1822, wo die grüne Flagge mit der gelben Raute eingeführt wird.
Mhm.
In der Zwischenzeit, also jetzt, wo Pedro Kaiser von Brasilien ist, ändert sich das Verhältnis zwischen Leopoldine und ihm, und zwar grundlegend. Es kühlt jetzt erheblich ab. Und nicht nur das. Zum Beispiel hat er eine Geliebte am Hof eingeführt, die Donna Domizilia, die er, um Leopoldine zu demütigen, zu ihrer ersten Hofdame ernennt.
Hm.
Und mit der er dann auch 4 Kinder zeugt. Und die nächsten Jahre sind von Intrigen und Boshaftigkeiten geprägt. Leopoldine ist inzwischen weitgehend isoliert am Hof. Und sie und Pedro haben inzwischen ein furchtbares Verhältnis. Also es kommt dann auch zu gewalttätigen Übergriffen. Also Pedro soll sie geschlagen haben und soll jede Gelegenheit genutzt haben, sie vor dem Hof lächerlich zu machen. In einem Brief an ihre Schwester Marie-Louise, die inzwischen in Parma lebt, nachdem Napoleon ja sein Dasein auf St. Helena verbringt, wie du übrigens in Folge 272 erzählt hast, In diesem Brief schreibt sie: Wegen einer verführerischen Hexe befinde ich mich im Zustand der schwärzesten Melancholie. Und Ende 1826 erleidet sie dann eine Fehlgeburt und stirbt dann kurz darauf, bevor sie ihre Familie seit ihrer Überfahrt jemals hätte wiedersehen können. Es gibt bis heute Gerüchte, ob die Fehlgeburt durch Schläge Pedros verursacht wurden. Ihre Überreste wurden aber dann 2012 nochmal untersucht, und da sind die Forschenden dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sie wahrscheinlich an einer Infektion gestorben ist.
Mhm.
1826, also das ist das Jahr, in dem Leopoldine stirbt, da stirbt auch der portugiesische König João. Vermutlich wird er übrigens mit Arsen vergiftet. Zumindest hat man das in den 1990er Jahren herausgefunden, weil man hat bei ihm auch die Überreste nochmal untersucht und hat festgestellt, dass mit dem Arsen, das er in sich hatte, hätte man 2 Menschen töten können.
Vielleicht hat er gern Mandeln gegessen.
Und jetzt ist es so, Pedro ist jetzt also nicht nur Kaiser von Brasilien, er ist jetzt auch König von Portugal. Und scheitert jetzt aber daran, beide Reiche wieder zu vereinen. In Portugal war man nicht mehr gewillt, erneut einen König hinzunehmen, der nicht im Lande residiert.
Ja.
Und er entscheidet sich jetzt für Brasilien und dankt im Mai 1826 nach nur 2 Monaten Regierungszeit ab. Und nur so als Ausblick, danach wird es noch mehr wild.
In Portugal?
Genau. In der Thronfolge kommt eigentlich jetzt Maria, also das ist die älteste Tochter von Pedro und Leopoldine. Und der Pedro dankt ihr aber ab und setzt jetzt als Regenten seinen Bruder Miguel ein, der noch in Wien im Exil sitzt. Und er sagt zu ihm: Okay, ich setze dich als Regenten ein, aber du heiratest einfach meine älteste Tochter, die Maria. So können wir die beiden Linien wieder zusammenführen.
Mhm.
Und die beiden wurden sogar schon stellvertretend verheiratet. Maria war ja noch in Brasilien, Miguel in Wien. Und als dann Miguel in Lissabon ankommt, will er von diesem Deal nichts mehr wissen. Er beruft die Cortes ein, lässt sich zum König ausrufen. Die rechtmäßige Königin, seine Nichte und quasi Frau, Braut, hat er damit abgesetzt. Und offiziell heißt es: Naja gut, der Pedro ist ja jetzt ausländischer Monarch und damit ist seine Erbfolge für den portugiesischen Thron hinfällig.
Mhm.
Und das ist der Beginn des Bürgerkriegs, der Krieg der zwei Brüder, der Miguelistenkrieg ab 1832. Mhm. Aber das, hochverehrter Richard, ist eine andere Geschichte. Weil kurz zuvor hat Pedro in Brasilien als Kaiser abgedankt. Und er soll gesagt haben: Hier haben Sie meine Abdankung. Ich kehre nach Europa zurück und verlasse ein Land, das ich sehr geliebt habe und immer noch liebe. Und als seinen Nachfolger lässt er in Brasilien zurück seinen minderjährigen Sohn Peter II. Ja, und das, Richard, war meine Geschichte über Leopoldine von Österreich, die einzige habsburgische Regentin in der neuen Welt und die Wirren der napoleonischen Kriege, die letztlich zur Unabhängigkeit Brasiliens geführt haben.
Sehr spannend, sehr spannend. Auf eine Art erinnert es mich an meine Folge, die ich gemacht habe über Christina von Dänemark,
mhm.
weil es auch so ein Beispiel dafür ist, wie die Kinder, vor allem eben die Töchter dieser Kaiser- und Königshäuser, für dieses Mächtespiel verwendet worden sind.
Ja.
Und teilweise dann eben auch, wie soll ich sagen, das zu einem Eigenleben entwickelt. Ja. Ein bisschen jetzt auch hat es mich erinnert, diese Geschichte mit dem Rücktritt des Kaisers oder Königs von Portugal und dann, dass seine Tochter eigentlich die nächste in Line gewesen wäre. Und so ähnlich war es ja auch bei der Christina von Dänemark, die ja auch zeitlang in ihrem Leben sich als die nächste Königin von Schweden, glaube ich, auch gesehen hat.
Ja, ja.
Ja, weil sie gemeint hat, ihr Vater hat zwar abgedankt, beziehungsweise hat es aufgegeben, aber sie nicht.
Ja.
Ja. Hat mich auch daran ein bisschen erinnert. Aber ist ein hervorragendes Beispiel dafür, eben wie diese Machenschaften funktioniert haben. Ja.
Ja, das sind Spielball dieser Heiratspolitik. Und was man bei der Leopoldine jetzt merkt, sie war wichtig während der Anbahnung und später in den späteren Jahren war sie politisch sozusagen für Metternich wertlos und dann haben sie sich auch nicht mehr für sie interessiert.
Mhm.
Und dann wird sie eben so alleingelassen in Brasilien und wird dann ihrem Schicksal überlassen.
Wie lang, als sie dann gestorben ist im Zuge dieser Fehlgeburt, wie lang war sie dann in Brasilien?
Von 1817 bis 1826.
Okay, also 9 Jahre die Familie nicht gesehen, beziehungsweise 9 Jahre weg und dann die Familie nie wieder gesehen.
Genau.
Hm. Ich meine, du hast vorhin gesagt, ja, die Zeit in Portugal wird wild. Grundsätzlich diese gesamte Zeit ist wahnsinnig wild.
Ja. Ja.
Also so, weil du hast noch die napoleonischen Kriege, das geht ja auch noch eine Zeit lang, dann der Wiener Kongress und dann all diese Dinge, die danach passieren, wo du überall dann auch schon so diese nationalstaatlichen Anwandlungen hast und die Ideale der Französischen Revolution, die sind halt auch nicht wirklich klein zu kriegen, also sehr Leute wie der Metternich sich dagegen stemmen und im Grunde ist ja zu Beginn dieses 19. Jahrhunderts alles in Aufruhr.
Aber Brasilien ist insofern eine Ausnahmesituation, weil du hast im Grunde den einzigen Fall, wo die Herrscherfamilie sich für unabhängig erklärt, also quasi ein Teil der Herrscherfamilie, uns aber dazu führt, dass es eben nicht wie in anderen Teilen Südamerikas so ist, dass es eben zu einer Revolution kommt, sondern die Revolution ist im Grunde in Brasilien, die kommt von oben.
Lustig hier auch, weil ja nachdem die, was ist das dann, eine konstitutionelle Monarchie in Portugal?
Genau. Ja, genau.
Als die beginnt, sagen sie ja, gut, Brasilien ist jetzt nicht mehr gleichwertig. Und dann stirbt aber der König und plötzlich ist dann wieder Brasilien dieses eine Land, das dann halt Portugal noch dazu nimmt als Königreich, fürs Doppelkönigreich.
Ja, genau.
Also es ist auch ein ständiger Flux hier.
Ja, voll. Und es ist auch interessant, dass Brasilien schon einen anderen Status hatte als andere Kolonien, weil es eben eine reichere Kolonie war als im Grunde der Mutterstaat.
Ja. So, ich meine, das habe ich auch ein bisschen angesprochen in meiner Folge über das Erdbeben in Lissabon. Portugal war ja massivst angewiesen auf die Kolonien und dort eben vor allem Portugal, ja, weil im Grunde der gesamte Reichtum Portugals daherkommen ist.
Ja.
Und ich bin dann auch nicht so verwundert, dass Portugal halt so ein bisschen den Bach runtergeht nach dem Erdbeben von Lissabon, weil natürlich da viele Strukturen zerstört worden sind und weil auch sehr offensichtlich worden ist, dass all dieser Reichtum, der nach Portugal gekommen ist, dass der nicht in die Strukturen des Landes gegangen ist, sondern so ein bisschen auf der Oberfläche da bei den oberen 10.000 blieben ist.
Ja, genau. Ja.
Und wenn die dann aus dem Land fliehen, dann hast du auch nicht mehr wahnsinnig viel über im Land an Strukturen und auch an Wohlstand.
Voll, das ist nämlich auch interessant, weil ich meine, da flieht also die Elite des Landes nach Brasilien und dort verändert es natürlich auch die Lage, weil ich meine, dort gibt es ja auch schon eine Elite, die dann aber verdrängt wird und die natürlich auch aufbegehren. Hm. Und daher kommt eben auch so ein bisschen diese Unzufriedenheit in Brasilien auch selber. Und dann geht ein Teil wieder zurück und es ist einfach sehr, ist alles sehr wirr.
Also nachdem dann Pedro stirbt, sondern weggeht aus Brasilien, ab diesem Zeitpunkt ist Brasilien dann unabhängig?
Ja, eigentlich auch vorher schon. Also im Grunde seit 1822, als er das Kaiserreich ausruft. Und unter seinem Nachfolger, also seinem Sohn, der Pedro II., der ist dann noch bis 1889 an der Macht und dann kommt es zur Revolution und zur Ausrufung der Republik.
Bis 1889?
Der ist ziemlich lange an der Macht, aber er kommt auch halt auch schon als kleines Kind an die Macht.
Ja, aber das ist ja lange Zeit. Jetzt kommt fast dann Ludwig den 14.
Ja.
Der auch als Kind schon auf dem Thron war.
Interessant ist auch noch, in Österreich ist Leopoldine ja relativ unbekannt oder in Vergessenheit geraten. In Brasilien ist sie aber sehr bekannt, weil sie gilt eben quasi so als die Architektin der Unabhängigkeit, weil sie eben diejenige ist, die den Pedro davon überzeugt zu bleiben und zu versuchen, an der Macht zu bleiben.
Ja, also ich habe auch nichts gewusst über sie, was nichts bedeutet, ja, weil es viele Dinge gibt, über die ich nichts weiß. Und ich habe ja tatsächlich auch über diese ganzen Anfänge Brasiliens als unabhängiges Land wenig gewusst. Und jetzt so viele Dinge, weiß ich jetzt. Das ist ja hervorragend.
So ging es mir auch. Und Brasilien wäre halt wahrscheinlich einfach zerfallen in kleinere Teile, weil das Land ist ja riesig. Also ist ja, Brasilien ist...
Ja, ist riesig.
Ist riesig, ja.
Gut, Daniel, hast du für diese Geschichte, hast du da einen Hinweis erhalten?
Ja, es gab einen Hinweis von Jana. Die hat mich auf Leopoldine aufmerksam gemacht. Ich soll mir mal die Biografie von Leopoldine genauer anschauen, die nicht nur Herrscherin war in Brasilien, sondern eben auch als Naturforscherin bekannt ist.
Ich habe jetzt auch schnell nachgeschaut.
Mhm.
Ich habe auch einige Hinweise erhalten zu ihr.
Sehr gut.
zwar von Johannes und von Doris und von Jakob und von Marlies. Ja. Ja, über die Jahre.
Sehr gut. Als Buch kann ich empfehlen, übrigens von Ursula Prutsch, Leopoldine von Habsburg, Kaiserin von Brasilien, Naturforscherin und Ikone der Unabhängigkeit.
Ja, sehr gut. Dann haben wir die Literatur jetzt auch schon. Gibt es noch irgendetwas, das du dieser Geschichte hinzufügen wollen würdest? Oder sollen wir übergehen zum letzten Teil dieser Folge, dem Feedback-Hinweis-Blog?
Ich würde sagen, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog.
Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, macht das am besten per E-Mail feedback@geschichte.fm. Wir sind aber auch auf den diversen Social-Media-Plattformen, das heißt mal Geschichte.fm. Außer bei Mastodon, da gibt man einfach geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil und kann uns folgen und anschreiben. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Bewertungsdinge tun, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Da ist die Sichtbarkeit dann am größten. Oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören möchte, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Es gibt Merch unter geschichte.shop und zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Tom, Karen, Nikolas, Susanne, Nadja, Ruel, Michael, Christopher, Miriam, Dimitri, Michael, Dominik, Lukas, Markus, Andreas, Pauline, Julia, Joe, Bettina, Jan, Josef, Claudia, Andreas, Jakob, Stefanie, Christian, Kasper, Antje, Friedrich, Matthias, Bernd, Hendrik, Bastian, Paul, Edward und Tamara. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und vielen Dank an den Andreas Loft, der spontan die KI gefragt hat, ob sie uns ein paar Sachen einspricht.
Sehr gut. Aber nicht, dass die uns dann irgendwann ersetzt.
Das kann gut sein. Und ich glaube, der Erste, der das macht, ist der Loffi, weil der inzwischen zum KI-Experten mutiert ist.
Ja, der ist da ziemlich drin, gell, in der Materie.
Ja.
Also für mich ist das meiste, dass wir solche Sachen einsprechen lassen können. Ja. Ansonsten lasse ich die KI nicht in unser Werk.
Sehr gut.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort.
Der es immer hat.
Genau.
Nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Sie macht ihm nämlich klar, dass die territoriale. Vielleicht sage ich es einfach langsam.
Trink einen Schnaps.